Deutschlandfunk. Zeitgeschichte.
Der Schriftsteller Ernst Jünger im Interview der Woche mit Kurt Hohoff. Eine Sendung vom 21. März 1965.
Sehr geehrter Herr Jünger, in diesen Tagen feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. Und ich kann mir denken, dass Sie auf die Frage, wie Sie sich aus solchem Anlass fühlen, ähnlich antworten könnten wie Romano Guardini, der vor einigen Wochen seinen 80. begehen konnte und zur Verblüffung der Festgäste die Antwort gab, er sehe mit einer gewissen Ironie auf sich, sein Werk und die Feier eines solchen Geburtstages zurück oder herab. Und er erläuterte dies Empfinden mit einem Hinweis auf Platons Bericht über den Tod des Sokrates, wo gesagt wird, dass die Freunde des Philosophen angesichts der Umstände einerseits sehr betrübt, andererseits sehr aufgeräumt gewesen wären. Sie hätten sowohl gelacht wie geweint.
Ironie ist durchaus angebracht, wenn wir zurückblicken. Da kann ich Romano Guardini nur zustimmen. Ohne Zweifel nehmen Ironie und Selbstironie im Lauf des Lebens zu. Wenigstens bei den kontemplativen Naturen. Zunimmt aber auch die Neugier, die von Kind auf einer meiner stärksten Impulse gewesen ist. Die Neugier zunächst nach den Phänomenen, dann nach ihren inneren Zusammenhängen, endlich nach den zentralen Ursachen.
Um von Ihren Werken zu sprechen, so ist nun die Ausgabe in 10 Bänden abgeschlossen. Sie enthält, soweit ich das übersehe, sämtliche je in Buchform erschienenen Texte, also die Bücher über den Ersten Weltkrieg, die Fassungen des Abenteuerlichen Herzens, den Arbeiter, die Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg und die Masse von kleineren und größeren Schriften, die in den letzten 30 Jahren teilweise bloß in Privatdrucken erschienen waren.
Die einzigen Ausnahmen sind Zeitungsbeiträge, die sich übrigens nicht nur zu aktuellen Fragen äußerten, und ein kleiner Roman mit dem Titel Sturm. Was die Zeitungsbeiträge angeht, so glaube ich nicht, dass durch ihre Fortlassung ein Verlust entstanden ist, da sich die dort berührten Fragen im 5. Bande meiner Ausgabe konzentriert haben, der deshalb den Titel Betrachtungen zur Zeit erhielt.
Weshalb wurde Sturm nicht wieder veröffentlicht? Sie haben in Stahlgewittern, Der Kampf als inneres Erlebnis, Das Wäldchen 125 und Feuer und Blut in die Gesamtausgabe aufgenommen, nicht aber Sturm. Der kleine Roman ist 1923 in Fortsetzungen im Hannoverschen Kurier erschienen und er gehört doch eigentlich zu Ihren Erlebnisberichten, wenn auch verkappt als Roman eines Leutnants Sturm.
Ich hatte ihn vollkommen vergessen, als der rührige Bibliograf meiner Arbeiten, Dr. Hans-Peter de Coudre in Hamburg, ihn im Archivexemplar der Zeitung aufstöberte. Ich hatte so sehr jedes Verhältnis zu ihm verloren, dass ich mich sogar weigerte, ihn wieder zu lesen und ihn jedenfalls nicht in dieser Ausgabe haben wollte. Dasselbe gilt für die erste Fassung von Das abenteuerliche Herz. In diesem Falle habe ich dem Drängen vieler Leser nachgegeben. Und vielleicht hätte ich es beim Sturm auch tun sollen. Er gehört zu den Stücken, die einer Verbrennungsaktion entronnen sind, der ich meine expressionistischen Arbeiten unterzog. Dazu gehört auch ein Gedicht an Alfred Kubin, das in dessen Nachlass gefunden worden ist.
Außer dem Sturm gibt es ja noch 2 Werke, die allerdings ungleich wichtiger waren, die seit der Erstausgabe nie wieder erschienen sind. Ich meine die erste Ausgabe eben von Dem abenteuerlichen Herz und Den Arbeiter, also die Bücher von 1929 und 1932. Beide Bände galten und gelten in bibliophilen Kreisen als ausgemachte Raritäten. Ich habe lange Jahre vergeblich nach ihnen gesucht und bin froh, dass die Texte nun in der Ausgabe der Werke zu lesen sind. Nun werden Sie sagen, Das abenteuerliche Herz habe ich ja 9 Jahre später durch eine 2. Fassung ersetzt. Aber man weiß ja, dass diese 2. Fassung der Figuren und Capriccios von 1938 praktisch ein neues Buch ist. Ich glaube, nur 1/3 der Texte stammt aus der 1. Fassung.
Ich glaube, dass in beiden Fassungen nur 27 Seiten identisch geblieben sind. Meine Unzufriedenheit mit der ersten Fassung hatte verschiedene Gründe. Einmal fand ich sie zu sehr auf die Person bezogen, während ich mich inzwischen stärker den Sachen zugewandt hatte. Stilistisch könnte man das als den Übergang vom Expressionismus zum Surrealismus bezeichnen. Die Wendemarke ist der sizilische Brief an den Mann im Mond. Das Stück hat jetzt, während der Entmythisierung unseres Trabanten, für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Ich würde es eher dem magischen Realismus zuordnen.
Und wie war es mit dem Arbeiter? Sie haben das Buch doch immer als Ihr Hauptwerk aufgefasst und Ihre Leser, Freund und Feind, sind zum großen Teil auch dieser Ansicht. Da erscheint es fast wie ein Paradox, dass das Buch zwischen 1932 und 1964, dem Jahr seines unveränderten Abdrucks in der Gesamtausgabe, nicht wieder erschienen ist. Hing das mit der politischen Lage oder mit den angedeuteten Missverständnissen zusammen?
Hier ist eine kleine Korrektur notwendig. Das Buch ist bis zum Jahre 1941 insgesamt viermal unverändert aufgelegt worden. Danach konnte ich in Deutschland praktisch nicht mehr veröffentlichen. Nachdem die äußeren Hemmnisse 1949 fortgefallen waren, erschien es mir vernünftig, dem vielfach missdeuteten Buch von der Weltentwicklung, die es Zug um Zug bekräftigt, erst einmal den Boden bereiten zu lassen, dessen es zu seiner Wirkung bedarf. Das scheint ja allmählich zu geschehen, wie die Reaktion auf seinen Wiederabdruck jetzt beweist. Mir eilt es nicht damit, denn ich hatte nicht beabsichtigt, eine Gebrauchsanweisung für das Jahr 1932 zu schreiben. Allerdings wäre man auch damals besser gefahren, wenn man sich damit befasst hätte. Mir schwebte eher die Schilderung unseres Zeitalters in ähnlicher Weise vor, wie es Burckhardt gegenüber der Renaissance gelungen ist. Sie nennen das Buch mein Hauptwerk und zweifellos kommt ihm innerhalb meiner Arbeit eine zentrale Bedeutung zu, obgleich ich es eher als ein Opfer des musischen Menschen an die Realität der Zeit empfunden habe und nicht als mein einziges. In erster Linie betrachte ich es als ein Plateau, auf dem neue Aussagen möglich sind. Nicht ohne Grund wurde ihm in der Ausgabe die Zeitmauer zugesellt.
Nach meiner Meinung ist der Titel des Werkes schuld an manchen Missdeutungen. Unter einem Arbeiter verstand man damals, 1932, noch etwas anderes als heute. Einerseits meinte man den Mann in der blauen Schürze, also den Mann, der von den politischen Parteien umworben wurde, den Proletarier im marxistischen Sinne, den Arbeiter der Faust im Gegensatz zu dem Arbeiter der Stirn des Nationalsozialismus. Wenn man Ihren Arbeiter heute wieder liest, Herr Jünger, der genaue Titel heißt »Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt«, so wird einem klar, dass weder der Mann in der blauen Schürze noch der Arbeiter im Sinne der politischen Propaganda oder des Klassenkampfes gemeint ist, sondern das, was Sie gelegentlich den Neuen, nämlich einen planetarischen Typus, nennen. Es sieht so aus, als sei die Weltzivilisation ihrem Typus nun näher gekommen. Was vor 30 Jahren wie eine Utopie aussah, beginnt heute Wirklichkeit zu werden. Oder empfinden Sie es anders?
Herr Doktor, Sie sehen die Schwierigkeit ganz richtig. Was vielen damals als Propagierung einer politischen Richtung erschien, erweist sich heute als Konsequenz eines neuen Weltalters. Auch die Wissenschaft beginnt, das soeben erwähnte Plateau zu benutzen. So eröffnete kürzlich der Staatsrechtler René Marcic die juristische Fakultät der Universität Salzburg mit einer Vorlesung über den Arbeiter als den Träger des Weltstaates.
Darf ich in diesem Zusammenhang eine philologische Frage stellen? Im Nachwort zur Gesamtausgabe weisen Sie darauf hin, dass die erste Fassung des Abenteuerlichen Herzens und des Arbeiter unverändert abgedruckt worden sind, während Sie für die anderen Texte das Recht des Autors an seinen eigenen Arbeiten geltend machen und dadurch gewisse kleine Änderungen begründen, die eine zelotische Kritik Ihnen dann prompt und scharf mit dem Rotstift angestrichen hat.
Das sind wohl Ausnahmen, Im Allgemeinen fand die Sorgfalt, die ich auf die Ausgabe verwendet habe, Zustimmung. Sie kommt doch auch dem Leser zugut. Ihm gegenüber will ich nicht als mein eigener Museumsdirektor auftreten. Eine vom Autor veranstaltete Ausgabe unterscheidet sich, Gottlob, von einer historisch-kritischen. Ich habe es begrüßt, dass ich jeden Satz noch einmal Revue passieren lassen konnte. Das ist kein Novum, denn ich habe manchen meiner Texte vor jeder neuen Auflage revidiert. Den meiner Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg über 20 Mal. Dabei will ich noch von der guten Bemerkung Lichtenbergs absehen, dass der Autor die meisten Auflagen schon vor dem Druck veranstalte. Das heißt nicht, dass ich von den früheren Fassungen abrücke. Sie bleiben bestehen. Und der Vergleich macht deutlich, was von der Sprache gefordert wird. Es gibt da recht kritische Leser. Und das kommt nicht nur mir, sondern auch den Antiquaren zugut.
Es gibt eine Fülle von bedeutenden Autoren, die ununterbrochen an ihren Schriften herumlaboriert haben. Gedichte von Goethe, Erzählungen von Adalbert Stifter, Romane von Gottfried Keller, Dramen von Grabbe, was täten die gelehrten Maulwürfe, wenn es nicht zahlreiche Fassungen gäbe. Die Ausgaben der Werke, vor allem die der sogenannten letzten Hand, sind ja Selbstdarstellungen und ihr Reiz beruht auf dem, was da im Verhältnis zu den frühen Einzelausgaben geändert wurde. Ganz gleich, ob es die biografische, politische oder künstlerische Substanz betraf. Ich würde gern hinsichtlich dieser Substanz ein paar Fragen an Sie stellen. Wenn man sein Leben wie Sie durch viele Jahrzehnte, über 4 Jahrzehnte als Autor verbracht hat, so fallen dem Betrachter gewisse Änderungen des Denkens, der Auffassung und des Stils auf. Die auffallendste Änderung scheint mir darin zu liegen, dass ein Übergang stattgefunden hat vom Bild des Kriegers zum Bild der Person, vom Heroischen zum Humanen. In den Betrachtungen an der Zeitmauer von 1959 ist dieser Vorgang abgeschlossen.
Das will ich dahinstellen. Es dauert lange, bis man seine Aufgabe erkennt und seinen Stil findet. Besonders in unserem Zeitalter. Für mich hat es über 10 Jahre gewährt, bis ich den Ersten Weltkrieg verdaut hatte. Das ließe sich auch so ausdrücken, dass der Vater überwunden werden muss. Überwunden freilich durch Arbeit, nicht durch Kritik und immer mit Respekt. Dazu kommt der enorme Anfall an Tatsachen. Sie müssen gemeistert werden, vor allem in den oberen Stockwerken, in denen der ethische und der musische Mensch zu Hause sind. Das ist wertvoller als jeder technische Fortschritt. Und das Gelingen von Kunstwerken ist der Gradmesser dafür, ob die titanische Entwicklung unter Kontrolle gebracht werden kann.
Auf diesem Weg tauchte ein Begriff auf. Es war wohl in der zweiten Fassung des Abenteuerlichen Herzens, also mitten im heidnischen sogenannten Dritten Reich, der viele junge Leute, auch mich, damals elektrisierte. Das war die Forderung einer neuen Theologie. Nach Lage der Dinge konnte damit nur eine christliche Theologie gemeint sein, und hier tauchten sogar Begriffe einer marianischen Konzeption auf, die für einen geborenen Lutheraner norddeutscher Herkunft ungewohnt erschienen. Später verlor sich dieser Begriff, aber noch in den Strahlungen habe ich mir etwa 80 Stellen notiert, wo von diesem Komplex die Rede ist. Es gab eine Fülle von Stichworten. Die Engel, Hüßmanns, Léon Blois, das Paradies, die Wahrheit der Toten und dann negativ Diabolos und Satanas, die stürzenden Engel. Die Bibel war ihre kursorische Lektüre.
Mit dem Wort Theologie ist heute besondere Vorsicht geboten. Am besten ließe man dafür überhaupt weiße Stellen im Text. Offenbar findet ein großer Gestaltwandel statt. Das äußert sich zunächst darin, dass der Mensch an Freiheit gewinnt. Bald wird es ihm unheimlich. Die Gefahr liegt dann weniger im Nihilismus als darin, dass der Mensch sich zu früh einlässt. Das kann der Fall sein, wenn mythische Figuren auftauchen. So sehe ich etwa den Fall Wagner und auch Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Ich möchte theologisch wachsam sein, doch nur als strebend Bemühter. In dieser Weise beschäftige ich mich nicht nur mit dem Christentum und anderen Religionen, sondern verfolge auch die Diskussionen, die um das eigentliche Wesen der Materie geführt werden. Die Bibel bleibt immer ein großer Leitfaden, besonders in bedrohter Zeit. Vor allem vermindert sie die Angst, eines der Hauptübel der Zeit.
Wie ist Ihre Auffassung oder kann man sagen Lehre vom Überfluss zu verstehen? Sie steht ja mit den metaphysischen Spekulationen in engem Zusammenhang. Ich frage aus einem konkreten Anlass. Ich hatte in einer großen Tageszeitung folgenden Satz von Ihnen zitiert. Daher müsste man die Wissenschaft vom Überfluss erfinden, wenn sie nicht seit jeher bestände, denn sie ist keine andere als die Theologie. Darauf schrieb einer ihrer negativen Verehrer einen wütenden Leserbrief, was sich Ernst Jünger eigentlich dächte, solch einen Satz angesichts einer zu zwei Drittel hungernden Weltbevölkerung niederzuschreiben.
Ja, Leserbriefe, das ist ein Kapitel für sich. Der Mann wäre wohl auch nicht zufrieden, wenn man ihm sagte, dass die Religionen, die Paradiese oder auch die ewigen Yachtgründe als Orte schildern, an denen der im Universum verborgene Überfluss zutage tritt. Aber vielleicht würde er der Feststellung zustimmen, dass die Physiker einen Teil des in der Materie verborgenen Überflusses entdeckt haben. Die geistigen Reserven stelle ich mir noch unvergleichlich mächtiger vor.
Wir sind ein wenig abgekommen von der Frage nach der Änderung Ihrer Auffassung für den Weg vom Heroischen zum humanen Ideal. Es war doch wohl ein Weg von Nietzsche und Oswald Spengler, den Göttern ihrer Jugend, zu Autoren wie Hamann, Blois und Konrad Weiß, den sie wohl durch Carl Schmitt kennengelernt haben. Es handelt sich da um die große Wandlung vom revolutionären zum konservativen Denken, denn in ihrer Jugend waren sie doch ein Mann der Aktion, der gewaltsamen Aktion und der Revolution. Man hat damals von Ihnen und Ihren Freunden als Nationalbolschewisten gesprochen.
Die meisten der von Ihnen genannten Geister schätze ich heute noch. In Dingen der Freundschaft bin ich also konservativ. Dass junge Revolutionäre alte Konservative werden, ist in der Ordnung. Vor allem, wenn man im Zeichen des Widders geboren ist, muss man die Hörner abstoßen. Ein alter Revolutionär wirkt wie ein alter Freier auch leicht komisch. Dostojewski hat in der Figur des Stepan Trofimowitsch einen solchen Typus genau skizziert. In Moskau denken heute selbst die Bolschewisten anders als 1917, sofern sie am Leben geblieben sind. Mit 70 Jahren sollte man sich von der Polemik abwenden und sie den Gegnern überlassen, wie ich das übrigens schon seit langem getan habe. Das Leben ist kurz.
Das ist also der geistige Weg, der Umriss der Persönlichkeit. Vom Schriftsteller als Künstler haben wir noch gar nicht gesprochen. Und doch liegt hier der Kern Ihres Begriffes der Autorschaft, Herr Jünger, der so oft in Ihrem Werk wiederkehrt, auf den Sie stolz sind und der eng mit dem zusammenhängt, was Sie aus dem Komplex der Probleme, Fragen, Theorien und Gedanken gemacht haben. Dabei spielten seit Ihrem Studium der Naturwissenschaft in Leipzig und Heidelberg, nicht zuletzt an der Meereszoologischen Station des Dr. Dorn in Neapel, Begriffe eine Rolle, die Sie gelegentlich auch für den Stil, die Schreibweise des Autors benutzen. Ich denke da an Begriffe wie Struktur, Kristallographie, Perspektive, Präparat, Material, Skulptur der Pflanze, nicht zu vergessen die metallogische Figur der Schleife, die Sie von Nigromantan gelernt haben wollen.
Die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften betrachte ich im Wesentlichen als Anschauungskurs und eine der möglichen Annäherungen an die Wunder der Welt. Insofern wirkt sie auch auf den Stil zurück. Dieser Teil meiner Arbeit läuft nebenher. Er bildet aber auch ein Gegengewicht. Wo das Objekt in Reichweite ist, kann die Abstraktion nicht überhand nehmen. Ich finde diese Ausflüge in das Naturreich auch besonders angenehm. In diesen Tagen schloss ich eine Studie über die Gesteine ab, die einem kürzlich verstorbenen Freunde, dem Dr. Ernst Böhringer, gewidmet werden soll. Zurzeit bereite ich einen Vortrag für die Entomologen vor, die sich am 10. April in München versammeln werden. Das Thema wird wohl die eigentliche Realität des Tieres bilden. Steckt sie im Typus oder in den Individuen? Das ist eine sehr alte Frage. Sie bildete bereits das Kernstück des mittelalterlichen Universalienstreites. Andererseits berührt sie Auseinandersetzungen, die innerhalb der Arbeitswelt geführt werden.
Man hat für ihren Stil als Schriftsteller die merkwürdigsten Begriffe geprägt. In der Jugend fand man expressionistische Töne. Später sprach man von ihrer Suche, einer Welt hinter der Welt, der Hinterwelt, oder vom mikroskopischen Blick bis zu jenen, die pflichtgemäß von geistreichen Einfällen und Assoziationen reden.
Darüber haben andere oft ein besseres Urteil als der Betreffende selbst. Ich habe bereits vorhin die expressionistischen Einschläge erwähnt, mit denen ich wenig zufrieden war. Sie selbst, Herr Doktor, haben mich zu den Surrealisten gezählt und stehen damit nicht allein. Welchem Ismus ich jetzt zuzurechnen bin, wissen Sie sicher besser als ich. Einem Dichterkreis habe ich jedenfalls niemals angehört.
Wenn man Ihre berühmtesten Essays und Betrachtungen vergleicht, das sind wohl der Aufsatz über den Schmerz und das abenteuerliche Herz an der Zeitmauer und gewisse Schilderungen der mediterranen Welt wie San Pietro und Serpentara, so lässt sich stilistisch eine Quersumme ziehen, deren Zahl, um im Bilde zu bleiben, in vielen Arbeiten immer wieder sichtbar wird. Es ist die Traumvision einer surrealen Welt. Ich glaube, dass Sie der einzige deutsche surrealistische Autor sind, der diesen Namen im internationalen Rahmen überhaupt beanspruchen kann. Ich denke an Künstler wie Dali, Chirico, an Alfred Kubin und auch an ihren Berliner Freund Rudolf Schlichter. Ich denke an die Vorfahren des surrealistischen Stils, die ja nicht umsonst zu ihren Lieblingen gehören, wie Lautréamont, Rimbaud, Edgar Allan Poe.
Für mich sind Träume wichtiger als die oft so belanglosen Vorgänge der Tageswelt. Ich verdanke ihnen viel. Damit kommt man natürlich leicht in den Verdacht der Hinterweltlerei. Aber wenn ich die Vorderwelten sehe, die angeboten werden, will ich ihn hinnehmen. Das Thema führt indessen weit hinaus und es gibt da auch Dinge, die mit Vorsicht zu behandeln sind. Dass ich mich mit Malern im Allgemeinen besser verstanden habe als mit Schriftstellern, macht daran liegen, dass sie in einer ähnlichen Lage sind. Nur jene Bilder überzeugen, die sie aus ihrem Inneren herausholen.
Auch thematisch lassen sich gewisse Themen bei Ihnen nur unter dem Begriff des Surrealismus, wie mir scheint, eingliedern. Etwa die Überlegungen über Sprache und Körperbau, die Vokale, die Farben, die Grundmuster der Schöpfung in den Bewegungen des Wassers oder den Spuren des Windes im Sand, schließlich jene Spekulationen über Astrologie, die Zeit, die Uhren, der sizilische Brief an den Mann im Mond, den Sie selbst schon nannten, die Graffiti, die Staubdämonen und selbst der kleine Roman von den Marmorklippen, welcher der Einbildungskraft der Leser so viel Luft ließ, dass sie ihn einmal auf Stalin, dann auf Hitler, hier auf Bismarck, dort auf Göring beziehen konnten, ein Vexierspiel, das im Wesen des Stils begründet ist, allen Recht zu geben scheint, um schließlich alle ins Unrecht zu setzen.
Hier haben Sie ein Beispiel zu dem, was ich eben andeutete. Sehr starke Mächte kann man nur im Traum angehen. Da trifft man dann auch mehr als ihr Erscheinungsbild. Das ist einer der Gründe, aus denen ich auf den Marmorklippen nicht gern als Schlüsselroman gedeutet haben will. Der Gang war gefährlicher und ist es heute noch. In Frankreich sieht man das besser. Da ist die literarische Kritik auch noch nicht völlig durch die politische Meinung ersetzt.
In den letzten Schriften, zum Beispiel im spanischen Mondhorn, kehrt die Meditation gern zu Mitteln und Formen zurück, die sich im abenteuerlichen Herzen fanden, ich meine zur naturwissenschaftlichen Betrachtung. Ausgehend von einer konkreten Form, einem Käfer, kommt der Autor zu Ansichten über die Natur, welche schon bei Goethe wichtig waren. Der Begriff der Metamorphose taucht auf und an einer Stelle wird Goethe zitiert. Er sagt, Mikroskope und Fernrohre verwirren eher den reinen Menschensinn. Und Sie selbst sagen etwa, die Alten kannten den Schmetterling als solchen und zogen aus seinem Anblick höhere Belehrung als wir aus unserer Kenntnis der 100.000 Spezies. In der ganzen Betrachtung schlägt ein nobler, schwermütiger Ton durch, der von einer Resignation getragen wird, dass die Unzahl der Formen, die außerordentliche Fülle der Möglichkeiten und die erstaunlichen Manifestationen dessen, was wir für schön halten, dass sie vergänglich sind, vielleicht sich in ihrem Sein erschöpfen und verzehren und transzendent doch sinnlos sind.
Gewiss betrübt das, andererseits erheitert es auch. Das Schöne ist vergänglich und das ist schmerzlich, doch verweist eben diese Vergänglichkeit auf die ungeheure Fülle des Seins. Hier kommen wir zur Wissenschaft vom Überfluss zurück. Die Schönheit ist nur das Kleid des Seins und es ist weniger die Pracht des Kleides als die Ahnung des Körpers, der darunter zwar nicht zu sehen, jedoch zu ahnen ist. Dem hat auch die Sprache zu dienen und das war die Absicht des spanischen Mondhornes. Übrigens beweist mir die Aufnahme, die diese kleine Schrift gefunden hat, dass es mehr intensive Leser gibt, als ich vermutete. Ihnen sage ich auch hier meinen Dank.